Gottes Fluchtweg aus der Versuchung anzunehmen, entsetzt mich. Was für ein Rebell steckt doch in mir. So erschrocken war der bekannte Indianermissionar Jim Elliot, der in Südamerika in jungen Jahren für Christus sein Leben gab. Er war entsetzt über seine eigene Schwachheit im Kampf gegen die Sünde. Gott verspricht in seinem Wort, dass er niemals einen Christen in eine Situation führt, wo er in solch einer Kraft zur Sünde verführt wird, dass er nur verlieren kann, dass er überhaupt nicht bestehen kann. Sondern es heißt im Gottes Wort, mit der Versuchung schafft Gott auch einen Ausweg hinaus. Was für eine wunderbare Verheißung. Aber Jim Elliot hat recht. Die Unwilligkeit, Gottes Fluchtweg aus der Versuchung anzunehmen, entsetzt mich. Da ist ein Rebell in uns, der selbst diesen Ausweg nicht gehen will. Aber das bedeutet eben nicht, dieser Ausweg, es bedeutet nicht, dass ein Christ nicht mehr mit Sünde und Zeiten der Versuchung zu kämpfen hat. Nein, es bleibt eine beständige Pflicht und Aufgabe im Leben eines Christen. Aber sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Bist du bereit, diesen Ausweg Gottes zu suchen und zu gehen? Nun, der Herr lässt uns nicht ohne Hilfen. Er gibt uns Warnungen in seinem Wort, die uns abschrecken sollen vor der Sünde. Aber er schenkt uns auch Vorbilder, von denen wir lernen können, wie wir gegen Sünde und Versuchung bestehen können. Und eines dieser deutlichsten und beeindruckendsten Situationen der Versuchung finden wir in 1. Mose Kapitel 39. 1. Mose Kapitel 39. In unserer Serie durch das erste Buch Mose haben wir dieses Kapitel als Ganzes bereits betrachtet. Es geht nämlich in diesem Kapitel darum, dass Gott der Herr mit Josef war, in allen unterschiedlichen Lebensumständen. Als er verkauft wurde als Sklave, als er versucht wurde zur Sünde, selbst als er dann ins Gefängnis kam. Der Herr war mit Josef. Eine wunderbare Wahrheit, die hier in diesem Kapitel so hervorgehoben wird. Doch die besondere Situation der Versuchung zwischen Josef und Potiphas Frau gibt uns so viele praktische Hinweise und Hilfen und Prinzipien für den Kampf gegen die Sünde, dass wir uns heute diesen Abschnitt noch einmal genauer, ein bisschen detaillierter anschauen wollen und lernen, was der Herr uns hier nicht an Mitteln und Hilfen anzeigt. Zu einer Versuchung kann es auf zwei verschiedene Weisen kommen. Entweder lässt Gott es zu, dass der Teufel bestimmte Umstände so bereitet, dass sündige Begierden in unseren Herzen geweckt werden. Und diese Versuchung ist sozusagen, dass wir mit Sünde auf eine Situation reagieren und da etwas aus unserem Herzen herauskommt, was wir nicht tun sollten. Oder aber die sündigen Lüste in unseren eigenen Herzen sind bereits schon so aufgekommen und so am Überfließen und sie suchen nur nach einer passenden Gelegenheit zur Sünde, die dann zu einer mächtigen Versuchung wird. Nun, was für eine Art der Versuchung finden wir hier bei Josef und Potiphas Frau? Lass uns den Text einmal lesen. 1. Mose 39, wir lesen die Verse 5 bis 19. 1. Mose 39, ab Vers 5. Und es geschah, seitdem er, das ist Josef, ihn über sein, das ist Potiphar, ihn, Josef, über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters und um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen oder mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen. Als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war, da ergriff sie ihm beim Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis der Herr nach Hause kam. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten. Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, dann brannte sein Zorn. Was würdet ihr sagen, wie kommt es zu dieser Versuchung? Sind es die eigenen sündigen Begierden, die hier in diese Situation hineinführen? Oder wird durch die aufkommende Situation die Begierde im Herzen erst herausgefordert und versucht? Nun, wir finden hier beides. Denn nicht nur Josef wird versucht, sondern auch Potiphas Frau. Sie geht der Sünde nach. Josef widersteht ihr. Sie gibt ihren eigenen Lüsten nach, während Josef durch ihre Sünde selbst in besondere Not geführt wird und versucht wird. Und allein daran lernen wir bereits, wie komplex das Thema der Versuchung ist. Wenn du der Versuchung zur Sünde nachgehst, kann gerade dies zur Versuchung eines anderen werden, wie hier bei Potiphas Frau. Doch zur Anwendung für uns wollen wir sowohl betrachten, was bei Potiphas Frau zur Sünde führte, indem sie Josef aufforderte, mit ihr Ehebruch zu treiben, aber auch, was Josef half, trotz dieser Verlockung rein zu bleiben, sich fernzuhalten von dieser Sünde. Nun, die sexuelle Versuchung hat eine besondere Kraft. Wir alle wissen das. Aber letztendlich gilt das, was wir hier lernen, für jede Versuchung zur Sünde. Sowohl die großen als auch die kleinen. Widerstehe der Versuchung ist unser Thema heute. Und wir wollen es heute in drei Punkten ganz praktisch behandeln. Denn hier ist eine Vielzahl an praktischen Hilfen. Erstens, was zu tun ist, um zu widerstehen. Zunächst einmal lernen wir etwas von den ganz konkreten Taten der beiden. Was haben sie getan und was können wir daraus lernen? Zum einen, achte auf deine Augen. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef. Nun, das ist eine Metapher natürlich. Aber was passiert hier mit den Augen? Nun, sie schaut ihn an. Josef war als 17-Jähriger als Haussklave im Hause Potiphas angestellt worden. Nun ist er 27, ein junger Mann. Und auf einmal schaut die Frau des Hauses anders auf ihn als zuvor. Josef war tatsächlich schön, sowohl vom Körperbau als auch von seiner Erscheinung. Mose bestätigt das hier. Aber es heißt, sie warf ihre Augen auf Josef. Sie bemerkte nicht nur seine Schönheit, sie schaute ihn bewusst immer wieder an. Sie zielte mit ihren Blicken auf ihn. Sie fing an zu träumen, zu fantasieren, sich vorzustellen, wie es wäre, mit ihm zusammen zu sein. Jesus sagt, das Auge ist wie eine Lampe für den ganzen Körper. Was wir anschauen, wie wir hinsehen, hat eine Auswirkung auf unser ganzes Leben und das, was wir tun. Es ist kein Zufall, dass so viel Ehebruch stattfindet unter Arbeitskollegen. Warum? Ich begehre das, was ich sehe, was ich ständig vor Augen habe, was ich mir immer wieder anschaue. Das ist die ganze Strategie von Werbung. Das, was ich immer wieder sehe, das weckt in mir eine Begierde, das muss ich haben. Und wir achten aber zu wenig darauf, wie wir sehen, worauf wir schauen, ob das gut ist, worauf wir unser Auge werfen. Hiob erklärt in Kapitel 31, dass er mit seinen eigenen Augen einen Bund, also eine Art Abkommen gemacht hat, einen Vertrag, nicht lüstern auf junge Frauen zu schauen. Er hat sich im Voraus hat er fest beschlossen, wie er sehen will. Und er wusste vielleicht, was für eine Gefahr gerade darin auch für die eigenen Augen besteht. In Psalm 119 betet der Psalmist in Vers 37, wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Wende meine Augen weg von dem, was einfach nur vergänglich ist. Lass mich auf das achten, was gut ist, auf das, was Bestand hat, auf das, was mein ganzes Leben hell macht. Und dann weise Sünde sofort ab. Und sie sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich. Er weigerte sich. Da, wo eine Versuchung unvermittelt kommt, uns überrascht, ist es besonders wichtig, schnell und entschlossen zu handeln und die Sünde abzuwehren. Je mehr und je länger wir darüber nachdenken, desto mehr trübt es unser Urteilsvermögen. Stell dir vor, Josef hätte erst mal nachgedacht. Ach, die arme Frau, es ist vielleicht auch einsam. Sie verbringt so viel Zeit und hat eigentlich nichts zu tun, weil alle Haussklaven alles machen. Potiphar ist so viel auf Reisen, sie sehnt sich vielleicht nach Gesellschaft, sie ist eine hübsche Frau und braucht vielleicht ein bisschen mehr liebevolle Aufmerksamkeit. Ach, ich wäre ihr eigentlich ein viel besserer Partner. Potiphar ist kein guter Ehemann, sie hätte etwas Besseres verdient. Und sobald wir innehalten und solche Gedanken zulassen, dann finden wir selten noch die Kraft, entschlossen und klar zu handeln. Sondern wir fangen schon an zu wanken und gehen einen halben Schritt vor und dann vielleicht wieder, um dann nochmal zu pausieren. Aber oft entscheiden schon die ersten Sekunden, ob du den Ausweg aus der Versuchung nimmst oder nicht. Die ersten Sekunden. Oh nein, das möchte ich nicht anschauen. Oh nein, ich weigere mich, hier einen Schritt weiter zu gehen. Ich weigere mich überhaupt, diesen Gedanken weiter nachzugehen. Weise Sünde sofort ab. Je länger du wartest, desto mehr Kraft brauchst du, dich davon loszureißen. Und bleibe wachsam. Auch das lernen wir hier. Das heißt in Vers 10, und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie. Josef hat sich sofort und deutlich geweigert und klar gemacht, er will nicht mit ihr Unzucht treiben. Das war nichts, was irgendwie missverständlich war oder zweideutig. Doch Potiphas Frau redet Tag für Tag auf ihn ein. Sie wird versucht haben, ihm zu erklären, dass es niemand erfahren muss. Dass er keine Angst zu haben braucht, dass es entdeckt wird. Und sie wird ihm versucht haben zu erzählen, wie sehr sie ihn liebt und wie hübsch er ist und wie sie von ihm träumt und was sie für eine großartige Zukunft haben könnten. Und wie sie ihn belohnen kann und sein Leben bequemer machen kann. Wie schnell passiert es, dass wir an einem Tag entschieden gegen die Sünde ankämpfen und dann halten wir uns für so stark und unbesiegbar und werden ganz achtlos. Und meinen, ach, die Versuchung ist vorbei, ich kann mich jetzt wieder ein bisschen entspannen. Von Simson im Buch der Richter, da lesen wir, dass seine Seele zum Sterben matt wurde, als ihn Delila, seine ungläubige Frau, alle Tage mit ihren Worten bedrängte und plagte. Am Anfang, da scherzte er noch mit ihr, gab ihr irgendwelche falschen Antworten, warum er so stark ist und trieb so ein bisschen sein Spiel mit ihr. Aber dann irgendwann, als sie immer wieder klagte und nörgelte und immer wieder auf ihn einredete, irgendwann hat er keine Kraft mehr und sagte ihr die Wahrheit und sie gebrauchte es zur Falle. Josef widersteht hier nicht nur einer Situation der Versuchung. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen hier in diesem Text. Josef widersteht hier nicht nur einer Situation, einem Moment der Versuchung, sondern er widersteht einer ganzen langen Reihe von aufeinanderfolgenden Versuchungen. Sei bereit, nicht nur eine Runde zu kämpfen gegen die Sünde, sondern bleib gerüstet. Jesus sagt, wacht und betet. Wacht und betet. Und dann, meide Gelegenheiten der Sünde. Das heißt hier, er hörte nicht auf sie, bei ihr zu liegen oder mit ihr zu sein oder mit ihr zusammen zu sein. Anscheinend versuchte Potiphas Frau, ihn auch immer wieder in eine Situation zu bringen, wo nur sie beide zusammen sind. Ja, wenn er irgendwo in einem Raum war, oh, dann schlich sie hinterher. Oder sie rief ihn und sagte, oh, in meinem Schlafzimmer ist eine Maus. Josef, du musst kommen und mir helfen. Und er hörte nicht auf sie, mit ihr zusammen zu sein. Vielleicht plante er ganz konkret seinen Arbeitsablauf, um möglichst wieder so eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Wie an dem Tag, wo sie sagte, liege bei mir. Er hat es vermieden, allein mit ihr zu sein. Es ist einfacher, der Sünde auszuweichen und Gelegenheiten der Sünde auszuweichen, als ihr direkt zu widerstehen. Wenn bestimmte Orte oder Personen, wenn bestimmte Medien täglich auf dich eindringen, plane so, dass du dich nicht fahrlässig der Versuchung aussetzt. Wenn du weißt, hier gibt es eine Versuchung zur Sünde, dann plane, die Gelegenheiten zu vermeiden, so gut du es kannst. Und dann fliehe vor der Sünde. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war, da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Im Gegensatz zu Josef scheint Potiphas Frau bewusst eine Gelegenheit inszeniert zu haben. An einem dieser Tage ist ihr Mann außer Haus und sie hat auch alle Diener fortgeschickt. Da ist niemand. Und Josef, er kommt am Morgen zur Arbeit, um seine täglichen Pflichten zu erfüllen. Und plötzlich merkt er, huch, ist ja niemand da. Keiner da. Außer Potiphas Frau. Und sie versucht ihn nicht mehr zu überreden. Sie greift nach ihm und befiehlt ihm, liege bei mir. Und hier reagiert Josef anders als zuvor. Er weigert sich nicht nur. Er erklärt nicht nur, warum er ihr nicht nachgeben kann. Er rennt davon. Um von ihr loszukommen, musste er sogar sein Gewand zurücklassen. Doch er rennt weg und er flieht hinaus. Jeder gute Befehlshaber kennt die Kunst des strategischen Rückgangs, des Rückzugs. Es gibt Situationen, da zeugt es nicht von Schwachheit, sondern von Weisheit und Urteilsvermögen, sich zurückzuziehen. Weil ein Sieg auf einem bestimmten Feld nicht zu erringen ist. Josef, er überschätzt hier nicht seine eigene Kraft, sondern er flieht, als er merkt, er kann der Gefahr so nicht länger entkommen. Es ist besser zu fliehen, besser fortzulaufen. Dies sind 5 allgemeine und wichtige Handlungen. Achte auf deine Augen, weise Sünde sofort ab, bleibe wachsam, meide Gelegenheiten zur Sünde und fliehe vor der Sünde. Josef entkommt der Sünde, weil er diese Dinge umsetzte. Doch warum kann Josef überhaupt so reagieren in der Versuchung? War es die Angst vor Strafe? Nun, in Josefs Situation hätte ihn die Sünde vermutlich weniger Strafe eingebracht, als ihr zu widerstehen. War es das Ansehen vor den Menschen, das Josef abgehalten hat? Nein. Er konnte sich denken, dass die verschmähte Frau seinen Ruf mächtig schaden kann. Aber wäre er ihr zu Willen gewesen, hätte sie ihm vielleicht sogar noch zu einem höheren Ansehen verholfen. Was ist also der Grund, warum Josef so handelt, wie er handelt und der Versuchung zur Sünde widerstehen kann? Was ist der Grund? Nun, unser Text gibt nicht nur wieder, was Josef tat, wie er handelte, sondern unser Text gibt uns einen Einblick in das, was er dachte und glaubte. Wir wissen alle, um ein Tier zu zähmen, braucht es mehr als einen Maulkorb und eine Kette, die den Angriff hindert. Und so braucht es auch mehr als gute Gewohnheiten oder Handlungsstrategien, um gegen Sünde anzukämpfen. Und Josef ist hier ein sehr wertvolles Vorbild. Darum lasst uns als zweites anschauen, was zu denken ist, um zu widerstehen. Zum einen, sei dir deiner Verantwortung bewusst. In Vers 8 heißt es über Josef, er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Der erste Grund, den Josef nennt, warum er der Sünde nicht nachgeben will, ist seine Verantwortung, die er trägt. Und das ist bemerkenswert. Denn Josef war nicht CEO von einer großen Firma, die er selbst aufgebaut hat. Er war ein Sklave, der gegen seinen Willen verkauft wurde und nun im Haus von Potiphar dienen muss. Er hatte keine große Karriere vor sich, irgendwie etwas, wo er zu großem Reichtum kommen kann. Er hat noch nicht mal Gehalt bekommen. Und dennoch hat er die Überzeugung, dass seine Arbeit wichtig ist, dass er mit seiner Arbeit und der Treue, die er darin zeigt, Gott ehren kann. Und das sinnvoll ist in seinem Leben. Josefs Lebenserfüllung ist nicht die Befriedigung all seiner Lüste und die Erfüllung all seiner Wünsche, sondern ihm ist es wichtig, dass er sein Leben sinnvoll und würdig gebraucht. Dass sein Leben einen guten Zweck erfüllt. Und in diesem Moment weiß er, mir ist Verantwortung übertragen worden. Und diese Verantwortung wertet er als etwas, was er gewissenhaft ausfüllen möchte. Ich will meine Aufgaben ordentlich erfüllen. Ich will die Verantwortung, die mir übertragen worden ist, ausrichten zum Guten. Wisst ihr, keine feste Arbeit zu haben, keine Verantwortung zu haben, das ist der Traum von so manchen Abenteurern, die im Grunde hoffen, dass sie irgendwie gesponsert werden, damit sie über Jahre einfach auf Weltreise gehen können. Und jeden Morgen wachen sie auf und leben den Tag hinein. Mal gucken, was kommt. Und ich bin zu nichts verpflichtet. Ich kann einfach mal schauen, welches Abenteuer mich heute erwartet. Es gibt solche Leute, die scheinbar nie erwachsen werden wollen. Doch Pflichten und Verantwortung helfen zu einem Leben, in dem ich prüfen kann, was ist eigentlich wichtig? Was hat Priorität in meinem Leben? Nicht nur mein Empfinden, meine Gefühle, wonach ist mir gerade, sondern wie kann ich ein Leben aufbauen, das Bestand hat, das Festigkeit besitzt, das einen Zweck erfüllt, das zielgerichtet ist. Und bei manchen hilft es schon, wenn sie plötzlich Verantwortung für Kinder haben oder Verantwortung auf der Arbeit für Lehrlinge und sie plötzlich merken, oh, ich muss auch anders arbeiten, weil ich jetzt verantwortlich bin, dass andere etwas lernen. Ich muss mein Leben anders organisieren, weil ich verantwortlich bin für meine Kinder und ich ihnen ein Vorbild sein will. Josef will seine Aufgabe erfüllen und seine Arbeit nicht verlieren und dieses Denken ist ihm nützlich und hilfreich im Kampf gegen die Sünde. Sei nicht untätig. Das heißt, gerade das Untätigkeit, Langeweile, Müßiggang, ein altes deutsches Wort. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Diese Trägheit, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich schaue mal, was mir gefällt, es führt uns so schnell hinein in viele Versuchungen. Sei nicht untätig, sondern übernimm positive Verantwortung in deinem Leben, damit du beurteilen kannst, was zweckdienlich ist, was gut ist. Bewahre ein demütiges und dankbares Herz. Josef, er sagt weiter in Vers 9, er selbst, also Potiphar, ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Der zweite Grund, den Josef ausdrückt, ist seine Dankbarkeit gegenüber Potiphar, der ihm volles Vertrauen schenkt und ihm gar nichts vorenthalten hat, als nur seine Frau. Josef ist wie ein Stellvertreter Potiphars geworden. Er kann sogar sagen, in meinem Haus. Er soll im Namen seines Herrn den Haushalt führen. Er regelt alles. Er hat volle Entscheidungsgewalt. Nur eine einzige Sache ist ihm verboten. Das ist die Frau seines Herrn. Und Josef ist Potiphar dankbar für seine Güte, für sein Vertrauen. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich, sagt er. Josef sieht nicht auf das, was er nicht hat, sondern in demütiger Dankbarkeit freut er sich an all dem, was ihm gegeben worden ist. Und wisst ihr, Stolz verkehrt die gleiche Aussage ins Gegenteil. Ich mache die ganze Arbeit. Potiphar hat nicht mehr Autorität als ich. Eigentlich ist das hier schon mein Haus. Wenn ich schon die ganze Arbeit mache, warum sollte mir irgendetwas vorenthalten bleiben? Wisst ihr, woran mich das erinnert? An die allererste Versuchung zur Sünde im Garten Eden. Denn genauso haben Adam und Eva gedacht. Von allen Bäumen des Gartens durften sie essen, außer einem einzigen Baum. Den hat Gott ihnen vorenthalten. Und anstatt dankbar die Güte und Freundlichkeit Gottes zu genießen, als dessen Stellvertreter sie über die ganze Schöpfung herrschen sollten, da wurden sie stolz und dachten nur darüber nach, wieso dürfen wir eigentlich nicht von dieser einen Frucht essen? Und sie sahen all das Gute nicht mehr. Sie sahen all das nicht mehr, wofür sie dankbar sein sollten. Sondern dachten, eigentlich haben wir das Recht, von jedem Baum zu essen. Gerade von dem, der verboten ist. Wir alle kennen das. Wir alle waren mal Kinder. Und das, was verboten war, das war besonders attraktiv. Und plötzlich denkt man nicht mehr an all das, was man haben kann, was man benutzen darf, was man genießen darf, sondern nur noch an das, was man nicht haben darf. Josef war auch ein Mann mit körperlichen Regungen und Bedürfnissen und Gefühlen, keine Frage. Aber eine demütige Dankbarkeit trieb ihn weg von dem Denken, er verdiene, was ihm verboten war. Und das ist eine Gefahr, gerade wenn wir selbst Unrecht erfahren haben oder als Opfer uns als Opfer sehen. Unser Herz meint, wir hätten das Recht, uns etwas an anderer Stelle zurückzunehmen, weil wir vielleicht irgendwie ungerecht behandelt wurden. Und wir werden verbittert und wir werden unzufrieden und nörgeln und klagen und nie kann es uns recht gemacht werden, weil wir immer unzufrieden sind. Oh, das ist die Brutstätte von vielen Versuchungen zur Sünde. Aber Josef hat gelernt, dankbar zu sein und Vertrauen höher zu schätzen als selbstsüchtige Gier. Obwohl er selbst so viel Unrecht erfahren hat. Obwohl er ein Sklave war, der hart arbeiten musste. Aber er schaute nicht auf das, was ihm vorenthalten wurde. Sondern er freute sich dankbar und demütig an dem, was er gebrauchen durfte zum Guten. Und dann erkenne Sünde als Sünde. Josef ruft aus, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Wir wissen aus archäologischen Funden, dass die ägyptische Oberschicht sehr hemmungslos mit ihren Begierden umging. Sklaven für intime Lüste zu missbrauchen, die eigentlich nur in die Ehe gehören, war damals überhaupt nicht ungewöhnlich. Das war nicht irgendwie eine absolute Ausnahme, was wir hier von Potiphas Frau lesen. Ganz im Gegenteil. Es war schon fast normal. Aber Josef ist absolut schockiert. Er weiß, Potiphar hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Die Ehe muss geschützt werden. Und diese Grenze zu überschreiten ist keine harmlose Sache, die in Ägypten halt zur Kultur gehört. Nun, ich muss mich anpassen. Ich bin hier in Ägypten. Hier denken sie halt anders als in Kanaan, als im Hause Jakobs. Oh nein, er nennt es wörtlich eine große Bosheit. Er würde sündigen. Sünde ist absolut böse und schlecht, egal wie normal es in einer Gesellschaft geworden ist. Nenne Sünde Sünde. Und gerade Unzucht und Ehebruch und Perversion wird auch in unserer Zeit gerne als normal und natürlich dargestellt. Dabei ist es, wie Josef sagt, eine große Bosheit und Sünde. Und wir müssen lernen, richtig zu urteilen. Josef ist eher bereit, Leid und Strafe und alle möglichen Schwierigkeiten zu erdulden, als hier der bösen Sünde nachzugeben. Weil er weiß, was Sünde ist. Aber was prägt dein Verständnis von Sünde? Das Wort Gottes? Das Gesetz Gottes? Oder die aktuelle Volksmeinung? Oder das, was gerade modern ist zu denken in unserer Gesellschaft. Und dann bedenke die Gegenwart Gottes. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josefs Verantwortungsbewusstsein, seine Dankbarkeit und auch sein Verständnis von Sünde stammen nicht aus philosophischen Überlegungen oder sozialen Gewohnheiten, sondern aus seinem Glauben an Gott. Er ist sich bewusst, dass er mit seinem Leben vor Gott verantwortlich ist, selbst mit seiner Arbeit als Sklave. Er ist Gott dankbar für alle Hilfe und für alle Besserungen, für all die guten Dinge, die er empfängt, selbst als Sklave in Ägypten. Und er hat Gemeinschaft mit Gott. Er erlebt Gott. Gott ist mit ihm. Ja, er widersteht der Sünde, weil er versteht, jede Sünde ist nicht nur ein Unrecht gegen andere Menschen, sondern auch eine Übertretung gegen das Gebot Gottes. Und es betrübt und schädigt die Beziehung, die ich mit Gott habe. Sünde ist nicht nur ein soziales Fehlverhalten. Sünde ist der Aufstand gegen Gottes Majestät, der volle Befehlsgewalt hat. Es ist eine Schmähung seiner Heiligkeit, dass wir etwas für normal erklären, was Gott für Sünde erklärt. Es ist eine Verspottung seiner Weisheit. Sünde ist Missbrauch der Güte Gottes und Verachtung seiner Gerechtigkeit. Sünde ist Ignoranz seiner Allwissenheit und eine Verhöhnung seiner Allmacht. Jede Sünde hat mit Gott zu tun. In diesem Kapitel wird mehrfach bezeugt, der Herr aber war mit Josef. Und alles, was Josef tut und die Weise, wie er denkt im Kampf gegen die Versuchung, entstammt aus der Überzeugung, aus diesem Bewusstsein, Gott ist hier mit mir. Gott ist hier. Das ist mir wichtig. Gott prägt seine Arbeitsmoral, seine Dankbarkeit, sein Verständnis von Sünde, seinen ganzen Lebenssinn. Sein Geist, der Geist Gottes, hat seine ganze Gesinnung erneuert, sein ganzes Leben verändert. In Römer 8, Vers 13 lesen wir, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, also einfach nach den sündigen Lüsten in unserem Leib, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir brauchen den Geist Gottes, um gegen Sünde zu kämpfen. John Owen kommentiert dazu, nur der Heilige Geist vermag die Sünde abzutöten. Es ist verheißen, dass er es vollbringt. Und alle weiteren Hilfsmittel, die ihn ausschließen, sind bedeutungs- und nutzlos. Wie soll derjenige, der den Geist nicht hat, die Sünde abtöten? Für einen Menschen ist es einfacher, ohne Augen zu sehen oder ohne Zunge zu sprechen, als ohne den Heiligen Geist die Sünde wahrhaft abzutöten. Wenn du dich heute Morgen fragst, warum habe ich so Schwierigkeiten, ein Leben zu führen nach dem Gebot Gottes? Und du nicht weißt, was es heißt, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Wenn du keine Gemeinschaft mit Gott hast, oh, dann wunder dich nicht länger, ob du falsche Strategien verwendest, sondern suche danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Bitte ihn um seinen Geist, der dein Herz, dein Leben neu macht. Bedenke die Gegenwart Gottes, auch als Christ. Stärke die Gemeinschaft mit ihm in deinem Leben. Bete zu ihm und bitte ihn um seine Hilfe durch seinen Geist. Das ist das Zentrum und das Herzstück. Und dann prüfe nüchtern und weise. Versuchungen sind betrügerisch. Der Teufel selbst ist ein Lügner von Anfang an, sagt Jesus. Und auch die Verführung zur Sünde ist voller Täuschung. Wir sehen das hier auch. Potiphas Frau ändert ihre Taktik. In Vers 7 sagt sie direkt zu Josef, liege bei mir. Das heißt so viel wie, lass uns miteinander schlafen. In Vers 10 benutzt sie eine andere Präposition. Das ist nur ein kleines Wort. Man kann es besser übersetzen, liege neben mir. So als wollte sie sagen, Josef, ich weiß, du bist da etwas verklemmt in dieser Angelegenheit, aber komm, leg dich doch einfach nur neben mich auf die Couch. Wir müssen ja gar nicht weitergehen. Einfach eine kleine Umarmung, das tut niemandem weh, keiner wird es erfahren. Wir müssen ja gar nicht weitergehen. Ich will einfach nur ein bisschen Nähe. Lieg einfach neben mir. Sie versucht, ihn zu locken mit scheinbar kleineren Schritten, um so seinen Widerstand zu untergraben und ihn dann doch ganz in den Ehebruch zu ziehen. Doch Josef durchschaut ihre List und hört auch nicht auf diese veränderte Wortwahl, die so viel weniger nach Sünde klingt. Und wir können uns ausmalen, was sie ihm täglich für Schmeicheleien ins Ohr geflüstert hat. Wie sehr sie Josef liebt und wie besonders er ist und dass er der Mann all ihrer Träume ist. Doch als er fortläuft, reagiert sie sofort mit Hass und Verachtung. Und das ist vielsagend. Als sie die Diener des Hauses zurückruft, da sagt sie, seht, er, also Potiphar, hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Sie distanziert sich so völlig von Josef, sie nennt noch nicht mal seinen Vornamen und stellt Josef als einen ausländischen Mann dar, dem man nicht trauen kann. Sie spielt hier die rassistische Karte aus und will so die anderen Diener auf ihre Seite bringen. Ein hebräischer Mann, der mit uns Mutwillen treibt, der mit uns spielt. Und als Potiphar nach Hause kommt, da verbündet sie sich nicht mehr mit den ägyptischen Dienern, sondern sie nennt Josef, der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Sie gebraucht ihre Worte, wie es ihr gerade nützlich ist. Vor Potiphar ist Josef nicht nur ein Hebräer, sondern ein niedriger Sklave. Sie ist geschickt darin, andere zu manipulieren. Aber hier wird deutlich, die Gefühle, die sie für Josef scheinbar hatte, waren niemals echt. Es war niemals Liebe, sondern bloß selbstsüchtige Lust. Versuchungen sind voll davon. Voll von dieser Form des Betruges. Und hier wird es plötzlich aufgedeckt, in dem Moment, wo er widersteht. Ah, da zeigt sie ihr wahres Gesicht. Lass dich nicht blenden. Wie schnell reagieren wir emotional auf die Erklärungen, auf das Schauspiel anderer? Und wir empfinden Mitleid oder Zuneigung. Oh, wir werden ganz wütend auf andere, die scheinbar Unrecht getan haben, ihr gegenüber. Oder meinen, unsere Taten seien gerechtfertigt. Aufgrund all dieser Gefühle oder aufgrund all dieser Szene, die sie dargestellt hat. Dabei ist es nur Täuschung. Und es ist so wichtig, nüchtern und weise zu beurteilen. Prüfe nicht nur die Worte und Handlungen anderer, sondern kenne auch deine eigenen Schwächen. Wo bist du besonders zugänglich? Wo bist du bisher schnell manipuliert worden? Durch Schmeichelei oder durch Geschenke, durch Hilfsbedürftigkeit oder durch den Reiz von Erholung? Schau tiefer als nur den äußeren Schein. Achte nicht nur auf den Klang der Worte. Prüfe nüchtern und weise. In der Versuchung steckt viel Verblendung. Und unser letzter Punkt, drittens, was zu sagen ist, um zu widerstehen. An dem, was Josef sagt, lernen wir zum Großteil, was er denkt. Wir haben es gerade betrachtet. Doch im Widerstand gegen die Versuchung hat auch das laute Aussprechen durchaus eine hilfreiche Funktion. Es zeigt nicht nur, was im Herzen ist, sondern es fördert und stärkt auch in der Stunde der Versuchung, die Gedanken zu ordnen und zu festigen. Bestätige die Wahrheit vor dir und anderen. Es ist faszinierend, auf die verführerische Aufforderung der Frau, liege bei mir, antwortet Josef mit einer langen Erklärung. Er listet die Gründe auf, warum er das nicht tun kann. Und das hat einen doppelten Zweck. Zum einen spricht es Josef laut aus, um sein eigenes Gewissen zu festigen. Manchmal meinen wir, solange es nicht ausgesprochen ist, solange es nicht irgendwie richtig formuliert wurde, kann es irgendwie so ein bisschen im Verborgenen bleiben. Man sieht es nicht so genau. Es ist nicht so ganz klar. Es bleibt irgendwie so im Dunkeln. Und solange man es nicht ausspricht und keiner es nennt, dann kann man es irgendwie ein bisschen ignorieren. Doch sobald es ausgesprochen ist, wird es klar. Mit dieser Tat wäre ich meiner Verantwortung und Arbeit untreu. Ich würde Potiphar betrügen und seine Güte mir gegenüber mit Bösem vergelten. Ich würde eine Bosheit begehen vor Gott. Zack, da ist es. Steht es im Raum und ist nicht mehr zu ignorieren. Josef predigt hier zu sich selbst, zu seiner eigenen Seele, um zu verhindern, dass seine Gefühle ihn von der Wahrheit und von dem rechten Urteil fortziehen. Ja, unser Herz ist betrügerisch. Und außerdem versucht er aber auch, Potiphas Frau zu überzeugen. Er sagt, und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Ja, er will sie hier belehren. Er sagt nicht nur, er hat mir nichts vorenthalten außer seine Frau. Du bist seine Frau. Hey, erkenne deine eigene Verantwortung und deinen Stand. Das ist Unrecht, was du hier tust. Er versucht auch sie zu überzeugen. Was für eine Güte auch darin steckt. Er möchte, dass sie lernt, den rechten Weg zu gehen. In diesem Kapitel wird eigentlich immer der Bundesname Gottes verwendet. Jahwe wird hier übersetzt mit Herr in Großbuchstaben. Jahwe war mit Josef. Doch gegenüber der Frau sagt Josef, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen. Hier gebraucht er den allgemeinen Namen für Gott, Elohim. Er will, dass Potiphas Frau, die zwar Jahwe nicht kennt, aber dennoch sie soll verstehen, dass sie genauso wie er vor dem großen und mächtigen Gott verpflichtet ist. Und dieser Gott wird Sünde strafen. Und sie will, dass sie versteht, sie ist auch verantwortlich vor Gott. Nicht nur vor irgendwie einem Gott aus dem Land Kanaan, sondern vor dem mächtigen Gott, dem Gott aller Götter. Sprich die Wahrheit über die Situation aus. Vor dir selbst, vor dem Versucher oder auch vor einem Bruder oder einer Schwester. Manchmal ist es hilfreich, jemanden anzurufen und zu sagen, so und so ist die Situation. Das ist meine Versuchung. Zu dieser Sünde werde ich versucht. Bitte bete mit mir. Und sprich es aus. Rücke die Situation ans Licht. Die Sünde und die Versuchung hat die größte Macht in der Finsternis und im Geheimen. Und darum kann es sehr, sehr wertvoll sein, es laut auszusprechen. So ist die Situation. In dieser Versuchung, in dieser Gefahr befinde ich mich. Und dann nenne die Sünde beim wahren Namen. Eine Methode beim Verhör von Straftätern ist darauf zu achten, wie sie eine vermeintliche Tat beschreiben. Ein Unschuldiger würde zum Beispiel sagen, nein, ich habe den Mann nicht ermordet. Aber jemand, der schuldig ist, es aber abstreitet, der distanziert sich sehr häufig auch sprachlich von der Schuld. Und er sagt, was? Ich habe den Mann gar nicht angefasst. Oder ich hatte mit diesem Unfall nichts zu tun. Fast intuitiv versuchen Schuldige, die Sünde zu relativieren durch ihre Wortwahl. Und Josef, er nennt die Sünde beim Namen. Er sagt nicht, ach, wie könnte ich diese Beziehung eingehen vor Gott, der es verbietet? Oder wie könnte ich meinen Gefühlen hier folgen? Oder wie könnte ich mit dir Liebe machen, wenn es doch verboten ist? Nein, er sagt, wie könnte ich dieses große Unrecht tun? Wörtlich, doch noch viel stärker, wie könnte ich eine so große Bosheit begehen vor Gott? Nenne die Sünde beim Namen. Josef, er erklärt, das, was du verlangst, ist in hohem Maße böse, verwerflich, abscheulich. Da ist nichts dran, gut zu reden. Ja, es ist Ehebruch, es ist Unzucht. Nenn es beim Namen, er findet keine niedlichen Koseworte dafür. Ich habe da halt meine Schwäche. Nein, es ist Habgier, es ist Lüge, es ist Betrug, es ist Götzendienst, es ist Zorn, es ist Hurerei, es ist Neid. Nenn es beim Namen. Sprich es aus. Täusche dich nicht selbst. Und zuletzt bekenne deine Sünde wahrhaftig. Josef hat nicht nur sich, sondern auch Potiphas Frau durch seinen Widerstand vor dem Schlimmsten bewahrt. Ja, es kam hier nicht zum ganzen Vollzug der Sünde. Potiphas Frau war drauf und dran, sie griff schon nach ihm, sie wollte, aber er floh. Doch Potiphas Frau ergreift diesen Rettungsweg, diesen Fluchtweg nicht. Sie erkennt nicht, was sie falsch gemacht hat, wie verkehrt sie ihren eigenen Gefühlen nachgegangen ist. Sie wacht nicht auf und denkt, was ist da über mich gekommen? Nein, sie findet keinen Weg zurück. Sie geht nur immer tiefer hinab. Potiphas Frau verkehrt die Situation und bedeckt ihre eigene Sünde der Lust mit weiterer Sünde der Lüge und der Verleumdung und verursacht noch größeres Unrecht. Sie verdreht den ganzen Tathergang mit ihren Worten. Sie sagt nicht, dass sie das Gewand in ihren Händen hatte, weil sie hier nach Josef griff und ihn damit auszog. Nein, sie behauptet, Josef habe es neben ihr liegen lassen. Und sie blieb den ganzen Tag über auf ihrem Bett mit dem Gewand neben sich liegen, um das irgendwie am besten besser zu inszenieren und hat gewartet, bis Potiphar nach Hause kam mit dem Gewand neben ihr, heißt es hier. Aber so wie sie es beschreibt, wirkt es, als hätte Josef sein Gewand selbst ausgezogen und neben ihr hingelegt, um über sie herzufallen. Sie vertauscht auch die Reihenfolge. Eigentlich ist Josef geflohen und dann hat sie geschrien, weil sie irgendwie merkte, ich muss das hier ein bisschen anders darstellen. In ihrer Erzählung hat sie geschrien und darum ist Josef erst weggelaufen, weil er Angst bekommen hatte, erwischt zu werden. Mit nur wenigen Details verdreht sie die ganze Sache, um Josef die Schuld zuzuschieben. Und gleichzeitig klagt sie sogar auch ihren Mann Potiphar an, indem sie sowohl zu den Dienern als auch zu Potiphar betont, er habe diesen hebräischen Sklaven in das Haus gebracht, um sie auszunutzen. Sie will ihre Schuld nicht zugeben, sondern sie klagt Josef an als Vergewaltiger, sie beschimpft ihn als Ausländer und Sklaven, dem man nicht trauen kann, und sie klagt ihren Mann an, Josef fahrlässig vertraut zu haben. Dabei war alle Sünde ihre. Und dadurch wird Josef für ihre Unzucht und für ihre Lüge und Verleumdung bestraft, obwohl er unschuldig war. Mit ihrer lügnerischen Verteidigung häuft sie nur noch mehr Sünde auf sich. Und wir alle sind geschickt darin. Wenn wir eine Sünde nicht zugeben wollen, oh, dann erfinden wir einen ganzen Konstrukt an Erklärungen, an Verteidigungen, an Rechtfertigungen, an all den Dingen, die uns in einem besseren Licht dastehen lassen. Und wir sind nur zu gewillt, überall anders die Schuld zu finden, nur nicht bei uns. Und vielleicht denkst du, ich bin nicht wie Josef. Ich bin schon so oft in Sünde gefallen. Ich bin schon so oft in der Versuchung, nicht standhaft geblieben, sondern gefallen. Ich wünschte, ich wäre so stark wie Josef hier, aber meine Lebensgeschichte ist anders. Ich wünschte, ich hätte so ein Zeugnis wie er. Nun, das Leben eines Christen ist nie ohne Sünde. Der Apostel Johannes sagt, wer behauptet, er sei ohne Sünde, der ist ein Lügner. Der betrügt sich selbst. Nein, wir sind alle in der Zeit der Versuchung schon gefallen. Manche vielleicht offensichtlicher als andere. Ich bin schon viel zu oft in meinem Leben der Versuchung nachgegangen und in Sünde gefallen. Wir alle straucheln auf vielerlei Weise, schreibt Jakobus. Aber der wichtigste Punkt, damit du nicht bist wie Potiphas Frau, sondern mehr wirst wie Josef, ist dies: Sei endlich bereit, deine Sünden zu bekennen und offenzulegen. Sowohl vor Menschen, aber auch vor allem vor Gott. Potiphas Frau verrennt sich nur noch mehr in Sünde und findet keinen Raum zur Umkehr. Ja, selbst wenn wir gesündigt haben, wenn wir gefallen sind in der Versuchung, wir haben einen Ausweg, den Gott bereitet hat. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das Evangelium ist ein Ausweg für Sünder, für solche, die gefallen sind, für solche, die voller Bosheit sind und voller Schwachheit. Denn Jesus war der einzige Mensch, der sein Leben lang jeder Versuchung zur Sünde widerstand, selbst als der Teufel persönlich ihn locken wollte in der Wüste. Und dieser Jesus hat sein Leben in Gerechtigkeit gelebt und sich dann freiwillig verurteilen lassen. So wie der unschuldige Josef für die Sünde der Hausherrin gerichtet wurde, so ist Jesus genau deshalb Mensch geworden. Und hat sein Leben völlig reingehalten, um die Schuld und Sünde anderer auf sich zu nehmen und das Urteil Gottes zu tragen, das wir verdient hätten. Doch dies geschieht nur, wenn wir unsere Sünden nicht länger im Dunkeln halten oder uns selbst rechtfertigen oder allen anderen die Schuld geben. Wir müssen zu dem Punkt kommen, zu sagen, ja, Herr, ich bin es. Ich habe gesündigt. Bitte vergib mir. Und in Christus gibt es einen Ausweg aus der Sünde. Er hat die Macht und die Herrschaft der Sünde durchbrochen. Josef war ein Sklave in Ägypten, aber er war kein Sklave der Sünde. Und du musst kein Sklave der Sünde sein, wenn du Christus hast. Bekenne deine Schuld. Bitte Jesus um die unverdiente Gnade der Vergebung. Nur er kann Sünden vergeben und schenkt uns seinen Geist, der unser Denken und unseren Willen verändert, sodass wir in der Kraft seines Geistes lernen, das Gute zu lieben und die Sünde zu hassen und stärker werden gegen die Versuchung zur Sünde. Darum bekenne deine Sünden. Und wenn du gefallen bist, steh auf. Rüste dich neu, sei offen und ehrlich und bekenne deine Schuld und bitte den Herrn um die Kraft, um in Treue und in Dankbarkeit und in Liebe zum Herrn beim nächsten Mal zu widerstehen und den Ausweg Gottes zu nehmen aus der Versuchung, wie demütigend und wie schwer es auch sein mag. Doch der Herr ist mit dir. Wenn du an Jesus glaubst, und dich ihm anvertraust, wenn du deine Gerechtigkeit nicht auf dir selber gründest, sondern auf den Gerechten, der für Ungerechte gestorben ist. Er hat Macht und Herrschaft der Sünde besiegt. Er ist unser Ausweg. Er ist unsere Vergebung. Amen.